Zunächst einmal darf Sie recht herzlich begrüßen. Beginnen wir die Sache damit, dass ich darauf hinweise, dass sich zwei Kollegen, also ein Kollege und eine Kollegin, bereits gefunden haben, sich auch zu koordinieren im Hinblick auf diese Audio-Mitschnitte. Es gibt mittlerweile eine Seite, auf der diese Mitschnitte ausgestellt werden. Und auf meiner Seite, die diese Lehrveranstaltung begleitet, ich habe ja darauf hingewiesen, gibt es einen Link zu diesen Audio-Mitschnitten. Das heißt, Sie können jetzt hoffentlich auch in Hinkunft all diese Vorträge hier im Internet mitverfolgen. Ich hoffe, dass die Qualität so brauchbar ist, dass man das wirklich dann auch nützen kann. Schlimmstenfalls würde ich dazu, ich hab kurz in das erste reingehört, da waren die Hintergrundgeräusche doch eher stark und laut. Ich würde vorschlagen, dass Sie vielleicht mit Kopfhörern einfach arbeiten, dann geht es ein bisschen besser. Also ich hoffe, dass das brauchbar ist, was sich da im Internet findet. Auch jetzt natürlich im Hinblick auf das, was ich da von mir gebe, was sowieso immer mit gewissen Zufallsirritationen verbunden ist und ähnlichem mehr. Ja. Wie gesagt, den Link gibt es auf der Seite, die diese Lehrveranstaltung begleitet. Und diese Seite finden Sie ganz einfach, indem Sie meinen Namen googeln, dort auf meine Homepage kommen und von dieser Homepage über zwei Links, also über einen Link zu Lehrveranstaltungen und über einen zweiten Link zu dieser Lehrveranstaltung hier dorthin fortschreiten. Um den Link dort einzusehen, ja. Gut. Weiß nicht, die beiden, zumindest einer der beiden Kolleginnen, die Frau Frenzel und der Herr Opitz, genau, sind die beiden, die das organisiert haben. Ich denke, es wäre für beide eine Arbeitserleichterung, wenn vielleicht noch jemand dazu stieße, der gelegentlich dann, ich weiß nicht, ob das gewünscht ist oder wie auch immer, aber ich fordere nur darauf an, je mehr Kooperation, desto besser. Ne? Das ist nicht nur hier so, sondern grundsätzlich ein Thema. Gut, und jetzt ist man gerade im Hinblick darauf, dass sich hier die Reihen zumindest leicht gelichtet haben, ein sehr nettes Beispiel eingefallen, das ich Ihnen kurz vorab, auch im Hinblick auf diese Feedbacks, die wir bereits besprochen haben, näher bringen will. Wir werden noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen und wir werden vielleicht auch eine zumindest verwandte Simulation diesbezüglich dann sehen. Aber es ist ein sehr eingehendes Beispiel, das damit zu tun hat, dass ich aufgrund der geglückten Audio-Wiedergabe oder der Möglichkeit, dass Sie das eben abhören können oder downloaden können, ein bisschen befürchtet habe, dass ich heute alleine hier stehe, weil unter Umständen schon sehr viele auf diese Idee gekommen sind. Es gibt da, also auf diese Sache gekommen sind. Es gibt da so ein interessantes Gedankenbeispiel, das in zwei Versionen kursiert, innerhalb dieser Theorie komplexer Systeme. Das eine nennt sich The Beach, der Strand, und stammt ursprünglich eben von Tom Schelling, einem Forscher, den wir schon kurz mal angesprochen haben. Den Namen empfehle ich Ihnen überhaupt, ihn zu memorieren, der kommt immer wieder vor. Und auch der zweite Name kommt immer wieder vor und ist sehr wichtig diesbezüglich. Auch ihn haben wir bereits angesprochen. Der lautet Brian Arthur. Das war der mit den Logins. Beide haben ein Gedankenexperiment gewälzt und sich damit herumgespielt. Vielleicht zunächst diese Version von Tom Schelling, die eben einen Strand zum Kerninhalt hat. Ein Strand, der von einer Gesellschaft genützt wird, sei es am Wochenende, und zum Teil sehr intensiv genützt wird. Also das stellen Sie sich einen Strand in der Nähe einer großen Stadt vor. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal in Barcelona war, da gibt es seit einigen Jahren einen Stadtstrand, der wirklich also toll ist. Da ist sozusagen direkt im Zentrum, so wie bei uns Schwedenplatz, ein wirklich sehr belebter und sehr schöner Sandstrand vorhanden, der auch intensiv genützt wird. Allerdings, das ist jetzt nicht der Fall in Barcelona, oder zumindest weiß ich nicht, ob das in Barcelona der Fall ist, aber das Beispiel von Tom Schelling geht so. Allerdings haben natürlich die Leute nur dann ein Vergnügen an diesem Strand, wenn, die Nutzung nicht Formen annimmt, bei der man dann quasi aufeinander liegt. Nicht? Also wenn Sie es umlegen auf diesen Hörsaal, dass diese Art von Lehrstoffvermittlung ist brauchbar, wenn wir uns nicht entsprechend ja, platzmäßig beengen oder sauerstoffmäßig beengen. Nicht? Das wäre sozusagen für Sie sinnvoll. Jetzt können Sie, oder ich bin sogar versucht, das jetzt wirklich auch im Hinblick auf diesen Hörsaal durchzuspielen, weil es da nahe für Sie näher liegt, aber Sie können es selbst auf den Strand ummünzen. Sie können sich gut vorstellen, dass Sie eine Woche hierher, also einmal am Montag hierher kommen und der Hörsaal ist entsetzlich voll. Sie finden keinen Platz, sind fürchterlich angefressen, der Füllsack tut auch nichts dazu, dass die Situation besser wird. Sie sind fürchterlich angefressen und gehen wieder nach Hause. In der nächsten Woche könnte es unter Umständen sein, dass Sie versuchsweise noch einmal hereinschauen. Interessanterweise haben Sie in der ersten Woche sehr viele Leute gedacht, dass das nicht zumutbar ist hier, diese Situation im Hörsaal, und sind alle zu Hause geblieben und haben nicht, wie Sie, zufällig in der nächsten Woche wieder vorbeigeschaut, sondern Sie kommen eben in der nächsten Woche und der Hörsaal ist relativ leer. Sie finden hier einen relativ leeren Hörsaal vor, was dazu führt, dass Sie in der übernächsten Woche unter Umständen mit viel Vergnügen wieder hierher kommen, nur um festzustellen, dass der Hörsaal wieder extrem voll ist und Sie wieder keinen Platz finden. Ganz einfach deswegen, weil sich die zwischenzeitliche Leere des Hörsaals herumgesprochen hat und wieder alle Hörenden, die frustriert gewesen sind, Sie gedacht haben, na so schlimm ist doch nichts, jetzt gehe ich wieder hin. Wenn Sie das ein bisschen durchdenken, dann haben Sie so eine Fluktuation von einem Hörsaal, der in der einen Woche sehr voll ist und in der anderen Woche sehr leer ist. Das Problem dabei ist, dass der Hörsaal nie optimal genützt ist, beziehungsweise diese Ressourcen nie optimal genützt ist. Wenn Sie es auf den Strand umlegen, und genau das hat Tom Schelling beschrieben, haben Sie im Prinzip einen Strand, der in der einen Woche oder an einem Wochenende überverhältnismäßig voll ist und einfach nicht die Recreation abgibt, die sie sich davon versprechen. Und in der nächsten Woche ist ganz einfach deswegen, weil alle sich den Frust geholt haben, die Nutzung des Strandes sehr gering, es sind nur sehr wenige da, was dazu führt, dass in der übernächsten Woche sich sehr viel denken, naja, hallo, letztes war es eh relativ angenehm, da fahre ich doch auf diesen Strand. Oder ich habe von einem Freund gehört, dass es sehr angenehm war, da fahre ich doch diesmal auch auf den Strand. Was wieder dazu führt, dass der Strand extrem voll ist. Also Sie haben so eine beständige Fluktuation von Nutzungszuständen. Eine suboptimale Nutzung dieses Strandes in der Zeit verteilt. Um auf dieses vielleicht ein bisschen berühmtere Beispiel von Brian Arthur zu kommen, da geht es im Prinzip mit dem theoretischen gleichen Hintergrund um eine Bar, die sich El Farol genannt hat. Unter diesem Titel ist das Beispiel auch sehr bekannt geworden und wird vielfach diskutiert. Da geht es um ein Forschungszentrum namens Palo Alto, das gerade im Hinblick auf diese Systemforschungen, Simulationsforschungen und all das, was wir hier behandeln, extrem wichtig geworden ist in den 70er Jahren ungefähr. Und bei diesem Forschungszentrum irgendwo in der Nähe hat es eben eine Bar gegeben, die recht intensiv genutzt wurde, die sehr beliebt war unter den Forschern und die eben El Farol geheißen hat. So geht die Legende zumindest. Ob das wirklich stimmt oder nicht, kann ich nicht nachprüfen, aber so geht die Legende. Und diese Bar wurde eben mitunter überlaufen. Ne? Das heißt, sie war so voll, dass es kein Vergnügen war, dorthin zu gehen. Was dazu geführt hat, dass in der nächstfolgenden Woche oder am nächstfolgenden Tag kaum Leute dort waren, weil sie alle gesagt haben, das hat keinen Sinn, dorthin zu gehen. Das ist einfach zu voll. Ne? Eine Reaktion darauf, dass an diesem Tag dann wieder leerer war, also weniger gut besucht war, sind die Leute wieder hingegangen. Die Bar ist nicht optimal genützt worden. Das ist sozusagen der Hintergrund dieses Gedankens. Und der gute Brian Arthur hat dann mit verschiedenen Gedankenexperimenten herumgespielt, hat auch solche Simulationen vorgenommen und hat festgestellt, dass sich ein Ausgleich erzielen lässt. Das ist ganz interessant. Das ist vor allem sozialphilosophisch interessant, darüber nachzudenken. Ein Ausgleich erzielen lässt zwischen dieser suboptimalen und überoptimalen, also Unter- und Übernutzung dieser Bar oder des Strandes oder des Hörsaals, einen Ausgleich herzustellen, Dann, wenn die Beteiligten unterschiedliche Strategien verfolgen, um auf diese Ressource zuzugreifen. Also sozusagen, wenn alle dieselbe Strategie, zum Beispiel, ich schaue in der Woche A, wie viele Leute in der Bar sind und richte mein Verhalten in der Woche B nach dieser Beobachtung. Wenn alle diese eine simple Strategie verfolgen, dann ist die Bar beständig suboptimal genützt. Auch wenn alle zum Beispiel sagen, ich schaue 2 Wochen in Folge, wie die Bar genützt ist und rechne dadurch einen Durchschnitt, damit einen Durchschnitt aus und richte mich dann nach diesem Durchschnitt in der 3. Woche, ob ich in die Bar gehe oder nicht, auch dann kommt es zu solchen Fluktuationen. Das heißt, es kommt im Prinzip, oder was immer Sie sich für eine zusätzliche Strategie ausdenken können, nach der Sie eben herauszufinden versuchen, ob Sie in die Bar gehen sollen oder nicht, es kommt, wenn alle dieselbe Strategie verfolgen, zu diesen suboptimalen Nutzungen der Ressource bzw. der Bar. Nur dann, wenn Sie eine differenzierte Population annehmen, wenn Sie eine differenzierte Gesellschaft annehmen, die unterschiedliche Strategien fährt. Und das ist dann interessant, bei welchen Werten man jetzt sozusagen halbwegs ein schönes Gleichgewicht einer optimalen Nutzung zusammenbringt. Ne? Aber nur dann, wenn sozusagen die Gesellschaft unterschiedliche Strategien verfolgt, dann lässt sich diese Fluktuation vermeiden. Wir haben diese Differenzierung auch bereits im Hinblick auf das Bienenbeispiel angesprochen. Eine Differenzierung, die notwendig ist, also eine gesellschaftliche Differenzierung, soziale Unterschiede, wenn Sie so wollen, die notwendig sind, um eben eine bestimmte Ressource, in dem Fall ist es die gleichbleibende Temperatur im Bienenstock, optimal zu nutzen. Ja. Ob damit Lateralkosten anfallen, weil diese Strategien jetzt, ich weiß nicht, die Gesellschaft eben auf anderer Ebene differenzieren, oder im Fall des Bienenbeispiels, nicht, also die ökonomisch unsinnig scheinende Folgewirkung haben, dass manche Bienen bereits kühlen, wenn die anderen noch heizen. Ne? Das ist sozusagen eine andere Frage. Das wäre natürlich mit einzubeziehen, diese Frage, aber im Hinblick auf die optimale Nutzung dieser Ressource ist offensichtlich die Differenzierung eine sehr wertvolle Sache. Ne? Ganz kurz formuliert, sozialphilosophisch überspitzt formuliert, provokant formuliert, wäre die Aussage dieser These, dass Gleichheit suboptimal ist, nicht? Im Hinblick auf verschiedene Aktivitäten einer Gesellschaft. Was natürlich jetzt nichts mit den ethischen, moralischen, sozialphilosophischen Diskussionen zum Thema Gleichheit zu tun haben muss, die wir so im Allgemeinen in der Philosophie führen. Ja. Also ist nur im Hinblick auf diese, wenn Sie das nächste Mal dann alleine da sitzen, oder wenn ich alleine da sitze, dann haben wir hier ein Live-Beispiel für eine solche Fluktuation im Sinne von Schelling oder auch von Weinasser vorgelegt. So, haben Sie dazu Fragen oder gibt es da, ich sehe ein paar gerunzelte Stirn, jetzt bin ich mir jetzt ganz sicher, ob ich es deutlich genug erklärt habe.
Sie, ja. Haben diese Wissenschaftler dann wirklich andere Strategien entwickelt? Ich meine, ich kann mir ja vorstellen, dass in Palo Alto ja. Die andere auch das Problem gesehen.
Die
sind ja dann Tüftler und haben dann überlegt.
Na, vorhin ist der Aase sofort in den Seminarraum gegangen und hat gesagt, hört's mal, jetzt ist mir da was aufgefallen. Hat alle anderen darauf aufmerksam gemacht. Ja, ist eine interessante Frage. Ich weiß es leider nicht, ob die das jetzt in die Praxis umgesetzt haben, aber ihr könnt mir das gut vorstellen. Also es wäre, sagen wir mal, ein interessantes sozialwissenschaftliches Experiment, ein gruppendynamisches Experiment, was man vornehmen könnte, was man wirklich auch überprüfen könnte. Natürlich. Ein Spielchen. Ja?
Verändert sich die Fluktuation mit der Anzahl der Möglichkeiten und
Mieten? Ja, und es gibt sozusagen eine optimale Größe an Alternativen. Es gibt zu viele Alternativen, wo das Optimum wieder sinkt, aber es gibt zu wenig oder keine. Ja. Aber das kommt natürlich dann sehr auf das jeweilige Setting an. Ne? Das kommt auf die Populationsgröße an, das kommt auf die Wichtigkeit der Ressource an, das kommt auf den Befriedigungsfaktor. Also beim Strand oder bei einer Bar kann man sich vorstellen, dass es auch andere Bars gibt und damit dann die Sache sowieso auch Hörsäle, also auch Lehrveranstaltungen wie diese hier gibt es andere. Nicht? Und wenn Sie das Problem damit lösen, dass Sie einfach hierher nicht mehr kommen, nicht, dann ist das Problem hinfällig. Ja, ist klar. Ja. Na gut, ein finde ich durchaus anregendes Exemplar eines solchen beeinflussten Systems oder eines Systems, in dem unterschiedliche Dynamiken zusammenwirken. Ich habe das letzte Mal dieses berühmte Sprüchlein von Karl Marx angesprochen, das ja eigentlich von Friedrich Engels vermittelt wurde. Nicht? Also die Philosophen haben die Welt bisher immer nur interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das ist ein ganz berühmtes und sozialphilosophisch sehr wirkungsvolles Sprüchlein gewesen. Also Sie können sich's vorstellen, es geht eben um diese, naja, sogenannte Abgehobenheit, Theorielastigkeit der Philosophen und Philosophinnen, und es geht eben um die altbekannte Aufforderung, doch bitte ein bisschen bodenständiger zu sein, ein bisschen praktischer zu sein und nicht immer nur zu interpretieren, sondern eben auch tatsächlich was Relevantes für die Gesellschaft beizusteuern. Was sozusagen eine als notwendig erkannte Veränderung dann auch wirklich in die Wege zu leiten. Das geht, und ich habe das betont, das geht klassisch, wissenschaftstheoretisch von dieser berühmten Subjekt-Objekt-Differenz aus, die auch wissenschaftstheoretisch jetzt, weiß nicht, dem Positivismus und dem Objektivismus zugrunde liegt, in der eben vorgestellt wird, dass hier ein relativ isoliertes Subjekt vorhanden ist und da draußen ein relativ isoliertes Objekt vorhanden ist und die Beobachtung des Subjekts würde das Objekt nicht beeinflussen. Grundsätzlich zunächst einmal. Nicht? Nur wenn man sich das vorstellt, kann man dazu anmahnen oder kann man dazu auffordern, wie das Marx getan hat, dass man doch bitte doch einen Einfluss ausüben soll. Also grundsätzlich wird einmal angenommen, hier haben wir etwas, was als solches feststeht, und da draußen haben wir etwas, was als solches auch feststeht, und das eine tut etwas, was auf das andere keinen großen Einfluss hat. Subjekt, Objekt. Auch diese berühmte Geschichte mit dem Cogito Ergo Sum kennen Sie, nicht? Also hier haben wir etwas, das denkt und das als solches unvorhergehbar festgehalten werden muss, weil sonst das Denken nicht möglich ist, beziehungsweise das Zweifeln bei Descartes, nicht? Sonst wäre sozusagen der Zweifel in sich selbst in Zweifel gestellt, wenn nicht zumindest das zweifelnde Subjekt, nämlich das Cogito, als solches festgehalten würde. Das ist dann so etwas wie ein fixierter Bestandteil dieser Welt. Die heutige, oder sagen wir mal, diese Theorietradition, die ich hier versuche ein bisschen schmackhaft zu machen, würde demgegenüber vermutlich die Umkehrung dieses berühmten Sprüchleins betonen, nämlich summus ergo cogito. Wir sind eine Vielzahl von Subjekten, wenn Sie so wollen, sind, deswegen denke ich. Das heißt, ich kann nur denken, wenn ich mich als eben nicht isoliertes Einzelwesen betrachte, sondern als vernetztes, vielfach beeinflusstes, vielfach eben sozialisiertes, von meiner Umwelt, von Ihnen allen sozialisiertes Wesen betrachte. Nicht? Erst weil wir alle sind, kann ich überhaupt denken. Das wäre sozusagen diese Pointe, also die Wechselwirkung der unterschiedlichen Bezüge, die da angesprochen sind. Und nochmal, um das Beispiel von Karl Marx nochmal anzusprechen, da wird es besonders deutlich, Karl Marx hat selbst mit seiner These die Welt grundsätzlich verändert. Das war ja auch seine Absicht. Nur ob es unbedingt in diese Richtung gehen sollte, in die es dann, Stichwort, weiß nicht, real existierender Sozialismus und ähnliches mehr, in die es dann gegangen ist, das wäre zu hinterfragen. Wir können den guten Karl heute nicht mehr fragen, aber ich würde mal schon glauben, dass er ein so bewusster und aufgeklärter Mensch gewesen ist, dass ihm das sicher nicht gefallen hätte, was da draus geworden ist, aus seiner Theorie, wenn man so will. Das heißt, offensichtlich hat das 19. Jahrhundert, das ist gar nicht in Karl Marx sei Kurzsichtigkeit gewesen, sondern das 19. Jahrhundert hat eben einfach diese Polarisierung besonders befürwortet, besonders nahegelegt, in dieser Situation. Nicht? Hier ein Philosoph, ein Wissenschaftler, der die Aufgabe hat, die Welt zu beobachten, und diese Beobachtungen würden im Allgemeinen keinen Einfluss auf die Welt ausüben. Deswegen wäre dieser Einfluss gesondert einzumahnen. Deswegen wäre sozusagen darauf hinzuweisen, dass bitte Einfluss ausgeübt werden soll. Der Einfluss ist ausgeübt worden, ohne dass das in diesem Sinne vorausgesehen wurde. Nochmal, es geht um zusammengesetzte Dynamiken, es geht um Zusammenwirkungen, es geht um Wechselwirkungen, es geht um unterschiedlichste Feedbacks, die linear erscheinende Prozesse beeinflussen und sie damit eben nicht linear gestalten. Das ist das Um und Auf dieser ganzen Lehrveranstaltung. Es geht damit auch um einfach scheinende Dinge, die so einfach nicht sind. Die Mahnung, die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern sie auch zu verändern, hat unter Umständen eben keineswegs einfache Auswirkungen oder Implikationen, wenn Sie so wollen. Das macht unsere Disziplin keineswegs einfacher, oder das macht das Agieren in dieser Disziplin keineswegs einfacher, aber es gibt eben heutzutage eine ganze Reihe von Methoden, Techniken, Möglichkeiten, mit zusammengesetzten Prozessen zumindest annähernd irgendwie sich zu beschäftigen und da vielleicht gewisse Regelmäßigkeiten herauszufinden. Und eine davon ist eben die von mir hier angesprochene Simulation komplexer Systeme. Okay. Gibt es dazu noch irgendwelche Diskussionswünsche, Fragen oder irgendwelche? Es ist ja... Ja, ich wollte gerade dann, auch weil ich vor kurzem gebeten wurde, zur aktuellen Situation an der Uni Stellung zu nehmen, nicht? Also das ist irgendwie, steht damit auch im Zusammenhang. Es war, als ich angefangen habe, hier zu unterrichten, gar nicht so leicht, irgendetwas hier zu formulieren, was unter Umständen den guten Karl Marx ein wenig relativieren würde. Ja? Also das war sozusagen sofort mit recht ausufernden Diskussionen verbunden und wurde dann auch durchaus, obwohl ich glaube, dass bitte meine Intervention hier durchaus im Sinne von Karl Marx selbst wäre. Der würde das sofort sozusagen auch, also der war gescheit genug, um solche Zusammenhänge wirklich auch im Auge zu behalten. Seine Zeit hat es nicht in den Vordergrund gestellt, das ist eine andere Sache, nicht? Aber wir leben in einer anderen Zeit. Und der Marx wäre natürlich der Hellhörigste für diese Veränderungen gewesen, die sich zwischen dem 19. Jahrhundert und dem 21. Jahrhundert abgespielt haben. Ist ganz klar. Also er würde dem, glaube ich, durchaus zustimmen, aber zumindest vor, ich weiß nicht, 15 Jahren war hier durchaus eine, naja, sehr belebte Diskussionskultur am Laufen, die es nicht gern gesehen hat, wenn irgendetwas relativiert wurde, was im Umfeld von Karl Marx ja, zusammen gewesen wäre. Ja, aber sie gehören da offensichtlich bereits einer neuen Generation an, sie haben da keinen Diskussionsbedarf, es gibt keine großen Einwände. Soll mir recht sein, bitte. Obwohl ich, möchte ich auch betonen, es nach wie vor für höchst anregend und interessant halte und wichtig halte, die Theorien von Karl Marx zu besprechen und zu diskutieren. Also keine Frage. Man kann sehr, sehr viel dabei lernen. Aber es ist auch jetzt nicht Thema unserer Lehrveranstaltung. Gut, hierzu. Sie können sich erinnern an diese berühmte logistische Gleichung, die ich das letzte Mal angeschrieben habe. Sie steht hier in einer leicht veränderten Form. Können Sie es hinten lesen oder soll ich es nochmal aufschreiben? Ja, doch. Also es geht um eine Populationsgröße, die mit der Variable x bezeichnet wird, zum Zeitpunkt t plus 1, also das heißt zum nächstfolgenden Zeitpunkt. Die interessiert uns, wie groß wird die sein? Und wir haben, um diese Populationsgröße herzuleiten, eine bestimmte Formel, die lautet, ich habe das letzte Mal den Parameter a verwendet, hier steht der Parameter g, g kommt von growth rate, also von Wachstumsrate in den Populationswissenschaften, wird sehr gerne dieses g, beziehungsweise auch Gamma verwendet, nur damit Sie es wissen. Ich habe damals a gesagt, das ist aber, macht aber überhaupt keinen Unterschied, das ist einfach nur eine Konvention. Ne? Aber ich verwende jetzt, oder ja, ich verwende jetzt das, was hier steht, ne? Also g, das ist eine bestimmte Wachstumsrate mal der Größe der Population im aktuellen Zeitpunkt, xt. Also hier ein Zeitpunkt zuvor demgegenüber mal, und das ist dieser berühmte Verhülsche Bremsfaktor, den wir angesprochen haben, mal 1 minus xt. So lautet diese berühmte Formel. Ein Bremsfaktor, der dann wirksam wird, wenn diese Population normalisiert wird, das heißt auf einen Prozentbetrag zurückgerechnet wird und ein bestimmter Faktor als 100% angenommen werden und dem gegenüber dann eben hier ein prozentueller Betrag in Betracht gezogen wird. Normalisierung nennt man das in der Mathematik. Ich habe jetzt hier in diesem Modell bereits Parameter eingegeben. Ich habe eine Wachstumsrate von 1,5 angenommen, also dieses G hier beträgt hier 1,5. Ich habe eine Population von 10% einer als endgültig angenommenen 100% Warte, hier theoretisch natürlich nur angenommen, also der eigentliche Wert ist uns hier egal, das brauchen wir nicht bedenken. Wir beziehen hier nur diese Prozentangabe in Betracht. Und Sie bekommen, wenn ich das laufen lasse, also ich kann es natürlich jetzt auch vorführen, eine Entwicklung, die in diese Richtung verläuft. Nicht? Und ich habe das letzte Mal eben gesagt, dieser Faktor hier, dieser Wachstumsfaktor ist sehr wichtig für diese Entwicklung. Der bestimmt, in welcher Art und Weise diese Entwicklung abgeht. Und wenn ich das jetzt einmal ein bisschen erhöhe, zum Beispiel sagen wir auf 2,5 und das Ganze nochmal ablaufen lasse, dann sehen Sie, dass hier so eine kleine Zacke entsteht. Das heißt, die Entwicklung nähert sich nicht mehr so smooth diesem Grenzwert. Bitte haben Sie das alle in Erinnerung, wie dieser Grenzwert zustande kommt? Muss ich das wiederholen? Ich weiß nicht, wer würde gerne eine Wiederholung haben? Langsam trauen sich einige, aber es ist vielleicht eine schnelle Wiederholung. Ja. Okay, wir haben davon gesprochen, Sie können sich vorstellen, Sie haben eine Populationsgröße, die gewisse Ressourcen nutzt, zum Beispiel eben Nahrungsmittel braucht, um als solche überhaupt leben zu können. Und wenn jetzt die Population sich mit einer bestimmten Rate fortpflanzt, zum Beispiel wir Menschen mit einer bestimmten Rate fortpflanzt, aber die Nahrungsmittelproduktion dieser Gesellschaft mit einer bestimmten anderen und gegebenenfalls langsameren Rate ansteigt, dann kommt es zu welchem Problem? Ganz einfach zu dem, dass sich die Gesellschaft ab einem bestimmten Punkt nicht mehr ernähren kann. Das heißt, wenn die Menschen sehr schnell mehr werden und die Nahrungsmittel, die sie herstellen können, eben mit einer nur halb so schnell mehr werden, dann wird irgendwo eine natürliche Grenze erscheinen, bei der die Menschen oder die ins Auge gefasste Population eben zu verhungern beginnt. Über diese Grenze geht es nicht hinaus, ganz einfach deswegen, weil nicht genug Nahrungsmittel vorhanden sind. Diese Grenze ist sozusagen ein natürliches Limit. Diese Grenze wird Carrying Capacity genannt, Umweltkapazität. Umweltkapazität deswegen, weil man in dem Modell annimmt, dass die Nahrungsmittel quasi die Umwelt darstellen für diese Populationsentwicklung. Und wenn die Umwelt nicht mehr hergibt, Sie können es auch im Hinblick auf Sauerstoff oder Umweltverschmutzung und ähnliches mehr durchspielen. Auch da wird unsere Welt sehr wahrscheinlich eine Carrying Capacity erreichen, also sozusagen ein Limit erreichen, ab dem es nicht mehr weitergeht. Wir können vielleicht noch 50 Jahre in Dreck rausblasen und uns nicht darum kümmern, aber irgendwann wird Schluss sein. Das dürfte klar sein und dann sterben wir. Dann werden vielleicht einige, hoffentlich zumindest, die irgendwelche besonders angepasste Individuen überleben, die einen geringen Sauerstoffgehalt als Sauerstoffbedarf haben, wie auch immer die aussehen mögen. Man mag sich das gar nicht vorstellen. Aber es wird sozusagen nicht ein natürliches eine Wachstumsgrenze gefunden werden.
Wobei diese Kapazität natürlich auch durch die Nachfrage wieder steigen kann, also durch Stichwort Erdöl.
Ja, ganz richtig. Nicht? Also bei komplexeren zusammengesetzten Entwicklungen haben Sie ja ganz eine Reihe von Zusatzfaktoren im Spiel, die dann damit zum Beispiel dafür sorgen, dass was Sie, der Erdölpreis so weit steigt, dass zum Beispiel die Ausbeute von sandigen Erdölvorkommen rentabel wird. Vorher war es das nicht, nicht, aber jetzt haben wir einen Preis, der den Einsatz von komplexen Technologien rentabel macht und damit wird auch unter schwierigeren Bedingungen noch Erdöl gefunden und damit steht plötzlich heute scheinbar mehr Erdöl zur Verfügung, als das vor 50 Jahren prognostiziert wurde. Ganz einfach deswegen, weil wir heute andere Ressourcen als durchaus Erdöl wichtig betrachten, als das vor 50 Jahren der Fall war. Das sind sozusagen Zusatzfaktoren im Spiel, komplexere Entwicklungen, die sich beeinflussen, als das hier in diesem Modell der Fall.
Ja? Das ist auch eine anerkannte Theorie, weil ich weiß, dass diese Theorien jetzt nun wieder davon aus, dass die Weltbevölkerung, obwohl sie in den letzten Jahrzehnten etc. im Gefecht von sehr gewachsen ist, sie jetzt irgendwann einbremsen wird und ein stabiles Modell halten wird.
Ja.
Wissen Sie, ob das auf diese Überlegung geht?
Dieses Modell geht auf Malthus zurück, Thomas Robert Malthus, ich habe es erwähnt, und ist zu seiner Zeit höchst angesehen gewesen, hat sehr viel Diskussionen ausgelöst, wird auch mittlerweile als Malthus-Modell gehandelt. Ne? Also sozusagen, ich habe von der malthusischen Falle gesprochen, the Malthusian Trap, bezeichnet ganz einfach dieses Limit, diesen Grenzwert, den die Gesellschaft erreichen kann. Aber Malthus hat vor, also 1798, glaube ich, ist sein berühmtes Buch erschienen, nicht? Also sind doch einiges mehr als 200 Jahre mittlerweile, nicht einiges, aber ein bisschen mehr als 200 Jahre. Natürlich gibt es heute Modelle, die wesentlich mehr Faktoren berücksichtigen und insofern ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, zum Beispiel im Hinblick auf ökonomische Modelle mittlerweile State of the Art, dass man sowas wie einen technischen Fortschritt hier mit reinnimmt. Also im Hinblick auf die Nahrungsmittelproduktion von uns Menschen ist nicht zu übersehen, dass wir eben seit 200 Jahren gelernt haben, die Felder nicht nur extensiv zu bewirtschaften, so wie das zu Zeiten Malthus der Fall gewesen ist, sondern eben auch sehr intensiv, das heißt mit Einsatz von fossiler Energie, also Erdöl, Traktoren, all das, was damit verbunden ist, aber dann natürlich auch durch Einsatz von Düngemitteln und so weiter, entsprechend zu intensivieren und damit aufgrund des technischen Fortschritts auch die Nahrungsmittelproduktion enorm angekurbelt haben. Ja? Und mittlerweile gehen manche Theoretiker davon aus, dass die Nahrungsmittelproduktion schon schneller steigt, also die Wachstumsrate der Nahrungsmittelproduktion schon schneller steigt als die Wachstumsrate unserer Population. Ja? Also sozusagen die Nahrungsmittelproduktion hat das Wachstum der menschlichen Art eingeholt und überholt. Ja? Also uns stehen, Stichwort Butterberge und Äpfel, die wir wegschmeißen oder was auch immer, Hähnchen, die wir nach Afrika verschiffen und dort Unruhe anrichten und vieles mehr, nicht? Und stehen offensichtlich bis zu einem gewissen Grad sogar zu viel Nahrungsmittel zur Verfügung. Was, bitte, da kann man lang drüber diskutieren, was manche Nahrungsmittel betrifft, aber nicht alle, ja? Und was natürlich jetzt da sehr unterschiedliche Weltgegenden betrifft. Also da muss man natürlich genau hinschauen. Aber insofern sind natürlich diese Modelle entsprechend erweitert worden. Hier geht es einfach nur um dieses grundsätzliche Malthus-Modell beziehungsweise die Erweiterung von Verhülst, die nichts anderes tut, als das, was Malthus schon vorhergesagt hat, nämlich diesen Grenzwert in ein mathematisches Modell, das Sie hier eben abgebildet oder hier abgebildet finden, umzurechnen. Verhülst hat diesen Zusatz hier beigesteuert, der mathematisch sehr simpel ist, aber doch sehr, sehr weitreichend, wie Sie gleich sehen werden. Dieser Teil ist nichts anderes als ein Bremsfaktor für diese Entwicklung. Ich habe das letzte Mal gesagt. Wenn x sehr klein ist, dann bitte, das soll hier eine Multiplikation sein, nicht, dass das verwechselt wird. Das ist das t hier von xt zum Zeitpunkt t und hier soll eine Multiplikation stehen. Das sollte kein Pluszeichen sein. Sonst wird es am Ende verwechselt. Ne? Okay. Wenn x sehr klein ist, dann wird 1 relativ gering reduziert. Ne? Also wenn ich 0,01 hier als x hätte, dann wird 1 fast gleich belassen.
und dieser Teil hier mit 1 multipliziert. Das heißt, dieser Teil bleibt fast gleich oder wird relativ, etwas mit 1 multipliziert, lässt das Ganze gleich, beziehungsweise wenn es mit etwas weniger als 1 multipliziert wird, bleibt es fast gleich. Lässt das hier relativ gleich. Wenn x dagegen sehr groß ist, dann wird dieser Teil hier relativ klein, tendiert gegen 0 und etwas mit 0 beziehungsweise knapp über 0 multipliziert, reduziert diesen Teil entsprechend. Also mal startet hier dieser Teil voll durch und mal wird er entsprechend eingebremst von diesem Teil hier. Und das kommt auf die jeweiligen Werte an, die Sie hier einbringen. Okay. Wir haben diese Wachstumsrate angesprochen. Zuvor hatte ich 1,5 angenommen. Das lässt die Entwicklung relativ smooth ansteigen, also relativ gleichmäßig ansteigen. Jetzt habe ich 2,5 angenommen und Sie sehen, dass die Entwicklung erstens mal wesentlich steiler ansteigt, also sozusagen sehr abrupt ansteigt und dann sogar ein kleines Stückchen über das Ziel hinausschießt. Also Sie könnten, ich weiß nicht, im Hinblick auf unsere Population könnten Sie sich vorstellen, dass zunächst einmal wie wild reproduziert wird, dass wie wild Nachkommen geschaffen werden, die erst im Weiteren, von denen erst im Weiteren klar wird, dass sie mit diesem Nahrungsangebot nicht überleben und die sterben dann erst mit kleiner Verzögerung entsprechend aus. Ja? Wenn auch das Aussterben ähnlich schnell, abrupt geht, dann könnte es eben sein, dass diese Zacke hier unter den eigentlichen Grenzwert hinunterfällt und das Ganze wieder hinauf, sozusagen hinaufschießt, um den Grenzwert zu erreichen. Wenn ich hier diesen Faktor noch ein bisschen erhöhe, dann sehen Sie das sehr deutlich. Ja? Also wir haben jetzt einen über den Grenzwert, der hier angepeilt wird, hinausschießen, ein unmittelbar darauf folgendes Zurückfallen unter den Grenzwert, ein wieder darüber hinausschießen, bis sie das Ganze eben einpendelt auf diesen sogenannten Steady State, auf einen stabilen Zustand, auf einen Grenzwert, auf das Ganze hinauszieht. Okay. Das Interessante bei dieser Gleichung, das habe ich das letzte Mal bereits angedeutet, ist eben der Umstand, dass sie bei sehr hohen, bei relativ hohen Wachstumsraten Chaos erzeugt. Deterministisches Chaos, das hat der Kollege vorher angefragt und das werden wir jetzt noch ausführlicher besprechen. Das heißt, wenn ich diesen Zustand hier weiter, also diesen Wachstumsfaktor, diese Wachstumsrate weiter steigere, dann sehen Sie, dass zunächst einmal die Sache nicht mehr auf einen Grenzwert hinauszulaufen scheint, sondern sich eben so einer Oszillation nähert. Die Sache ist jetzt nur ein bisschen vergrößert, deswegen kommt hier sozusagen, deswegen ist das Überschießen nicht so deutlich, aber durch diese Pendelbewegung überschießt die Entwicklung jeweils in diesem Rahmen und bleibt dann auch bei diesem Überschießen. Das ist jetzt natürlich mit menschlichen Populationen schwer vorzustellen, das ist jetzt sozusagen der mathematische Aspekt dieses Modells. Es kommt kaum jemals in der Natur zu einem solchen Überschießen, ganz einfach, weil solche Wachstumsraten nicht möglich sind. Aber sie sind trotzdem theoretisch natürlich interessant. Wenn ich das noch weiter steigere, dann sehen Sie, dass ich relativ bald zu Entwicklungen komme, die keine Periodizität mehr erkennen lassen. Das schaut zwar hier und hier und hier noch ein bisschen ähnlich aus, aber Sie sehen spätestens hier, dass hier etwas sehr Unordentliches entsteht. Und wenn ich das noch weiter steigere, auf den Wert 3,9 zum Beispiel, dann haben Sie schon sehr deutlich vor Augen, dass es sich hier offensichtlich um ein Chaos, eine chaotische Entwicklung handelt. Das ist, nur eine Sekunde, um darauf hinzuweisen, es ist nach wie vor die gleiche Gleichung, nur mit einer höheren Wachstumsrate versehen. Bitte.
Sie wollten nein, das
ja, dann habe ich, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe genau, also das ist sozusagen eine chaotische Entwicklung. Ich kann das, ich meine, es ist hier bei 50 Berechnungsschritten eingebremst, aber ich kann das in alle Unendlichkeit mit 10.000 Berechnungsschritten durchführen. Die Sache wird sich nicht wesentlich verändern. Sie finden keine Periode mehr. Es gibt sozusagen keine sich wiederholenden Abschnitte in dieser Entwicklung. Sie pendelt einfach chaotisch wild vor sich hin. Ja. Ich mache es gleich, also wir können das beliebig oft durchführen. Es kommt beständig genau das gleiche Bild. Mit dieser Wachstumsrate und diesem Populationswert.
Wieso ist dann chaotisch?
Ich komme gleich. Sekunde noch. Ne? Die Sache ist mit diesen Werten absolut determiniert, das heißt berechenbar im Prinzip, aber es läuft nicht auf einen periodischen Grenzwert hinaus. Es verläuft in dieser Ordnung, also es zeigt sozusagen keine Ordnung, diese Kurve. Wenn Sie sich mal vor Augen halten, was Ordnung bedeutet, nicht? Da habe ich jetzt das Beispiel leider nicht mit, aber vielleicht kennt es jemand von Ihnen mit dem, ja, wenn ich es verrate, ist es halb so lustig. Ja, wir haben das schon öfters in der Lehrveranstaltung gehabt, das kennt sicher die eine oder andere von Ihnen. Grundsätzlich, nicht? Sie können sozusagen die Ordnung einer Zahlenreihe dadurch bestimmen, dass Sie eine mathematische Funktion finden, die diese Zahlenreihe erzeugt. Also, weiß nicht, die mathematische Funktion x plus 1 erzeugt eine sehr geordnete Reihe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, der natürlichen Zahlen. Das dürfte klar sein. Oder die mathematische Funktion x Quadrat, nicht? Also wenn ich den Anfangswert, ich weiß nicht, 2 nehme, erzeugt diese sehr geordnete Reihe von 2, 4, 8, 16 und so weiter. Nicht? Also eine sehr geordnete Geschichte. Das heißt, die Möglichkeit, irgendeine Reihe, eine Entwicklungsreihe in eine bestimmte Formel zu gießen, gibt darüber Auskunft, wie geordnet diese Reihe ist. Wenn ich das überhaupt bewerkstelligen kann, dass ich diese Reihe in eine Funktion gieße, also eine Formel dafür finde, dann ist sie offensichtlich geordnet, dann ist sie eine Ordnung. Ja? Allerdings, und das darauf weist jetzt dieses schöne Beispiel hin, aber Sie können es sich vielleicht auch selbst vorstellen, der gute Heinz von Förster, übrigens, dessen Kongress gerade am Wochenende stattgefunden hat, also ein Kongress ihm zu Ehren, er ist ja bereits tot, ne? Ihm zu Ehren hat gerade am Wochenende stattgefunden, aber der gute Heinz von Förster hat diesbezüglich dann immer wieder ein schönes Beispiel vorgeführt. Er hat eine, wie ist es gegangen, eine Buchstabenfolge, er hat eine Zahlenfolge aufgeschrieben und das Publikum, das dann sehr oft aus ausgebildeten Mathematikern bestanden hat, gebeten, doch bitte eine Formel für diese Buchstabenfolge zu finden. Nicht? Und das war eine Buchstabenfolge, die nur also die Zahlen von 1 bis 10 vorgesehen hat. Weiter war es nicht notwendig, um das Beispiel vor Augen zu führen. Und die Mathematiker haben sich dann den Kopf zerbrochen. Ich bringe es beim nächsten Mal mit, ich verspreche es nicht. Also damit Sie es dann. Ich müsste mir es jetzt selbst ausrechnen, aber es ist sehr simpel, oder Sie können es auch selbst daheim ausrechnen. Die Mathematiker haben sich den Kopf darüber zerbrochen und haben gesagt, also sind dann nach unendlich vielen Versuchen auf die sozusagen zu der Erkenntnis gekommen, das ist keine geordnete Reihe, die lässt sich eben nicht mit einer Formel darstellen. So eine Reihe, eine chaotische, das ist sozusagen die Quintessenz der Geschichte, die lässt sich nicht auf eine Formel bringen, auch nicht auf eine sehr, sehr komplizierte Formel. Ja? Vielleicht um das noch anzubringen, eine Formel ist dann eine sinnvolle Formel, wenn die Darstellung der Formel weniger Informationsbit braucht. Sie wissen, Information wird in Bit gemessen. Wenn die Darstellung der Formel weniger Informationsbit braucht, als das Aufschreiben der Reihe, die mit ihr gebildet wird. Ja, das dürfte klar sein. Also wenn ich sozusagen diese Reihe aufschreibe, brauche ich eine gewisse, also die Maßzahlen hier dieser Extremwerte zum Beispiel aufschreibe, brauche ich eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Anzahl von Informationsbit. Wenn ich eine Formel finde, die weniger Informationsbit verwendet, um sie niederzuschreiben, als eben das Aufschreiben dieser Reihe, dann habe ich diese Entwicklung hier in eine sinnvolle Ordnung gebracht, in eine eben formale Ordnung, wenn Sie so wollen, also eine, die sich mit einer Formel niederschreiben lässt. Das nur nebenbei, damit wir auch diesbezüglich von einem und demselben reden. Gut, der gute Heinz von Förster hat dann eben die Mathematiker nachdenken lassen, die haben dann irgendwann gesagt, na, also das ist keine geordnete Reihe, das lässt sich nicht auf eine Formel bringen. Und dann hat er ihnen vorgeführt, wie er diese spezifische Reihe gebildet hat. Das war nichts anderes als im Englischen die Anfangsbuchstaben der Worte, die zur Beschreibung der jeweiligen Zahlen verwendet wird, also one, O für one, T für 2, T für 3, F für 4 und so weiter, F für 5, nicht? Die Anfangsbuchstaben an ihrem Stellenwert im englischen Alphabet gemessen. Das heißt, das O ist der so und so vielste Buchstabe im englischen Alphabet, müsste man nachzählen. Ne? Und der hat einfach für den 1er, für 1, die Zahl hingeschrieben, die dem Stellenwert des O im englischen Alphabet entspricht. Und dann hat er als nächster das T genommen, also die 2, ne? Hat das T nachgezählt, welchen Stellenwert hat es im englischen Alphabet, und hat für die 2 dann eben diese Zahl, das T. Also das heißt, die Reihe selbst war in höchstem Grad geordnet, nämlich einfach in der Reihenfolge der Zahlen 1, 2, 3, 4 und so weiter geordnet. Aber sozusagen die Herleitungsfunktion für diese Ordnung war den Mathematikern natürlich nicht bekannt und war auch eine, die ein bisschen außermathematische Bezüge hergestellt hat, nämlich die zum Alphabet. Und darauf waren die Mathematiker nicht eingestellt. Nicht? Und damit haben sie das nicht als geordnete Reihe erkannt. Was den guten Heinz von Förster dazu verwendet hat, um zu demonstrieren, dass Ordnungen immer relativ sind. Sie wissen vielleicht, Heinz von Förster ist mit der These des Second Order Observers verbunden, also eines zweitebenen Beobachters, eines Beobachters, der andere Beobachter beim Beobachten beobachtet. Und dieser Hinweis auf das Beobachten beim Beobachten soll nichts anderes sagen, als dass im Prinzip alles, was in der Welt wahrgenommen wird, beobachtet wird. Von jemand, der gleichsam, so wie der gute Karl Marx im folgenden Beispiel, extern dieser Sache gegenübersteht. Ja. Ordnung wird vom Beobachter in die Welt gebracht. Die Ordnung ist nicht in der Welt per se vorhanden, sondern wird von uns, die wir die Welt beobachten, in diese Welt hineingebracht. Sie kennen diesen berühmten, diese kleine Anekdote, Mutter fordert das Kind auf, doch endlich Ordnung oder doch endlich die Unordnung im Kinderzimmer zu beseitigen, und das Kind sagt, welche Unordnung. Das lässt sich bitte auch auf den Schreibtisch von Wissenschaftlern umlegen, also zum Beispiel auf meinen Schreibtisch. Ne? Sie können sich gut vorstellen, dass das, was dort auf meinem Schreibtisch vorgeht, für mich höchstgradige Ordnung ist und sehr wichtige Ordnung, weil ich nur dann meine verschiedenen Bezüge wiederfinde, während es für jeden externen Beobachter wie ein Chaos aussieht. Ne? Das heißt, Ordnung ist etwas Relatives und niemals etwas Absolutes. Es gibt nicht so etwas wie eine absolute Ordnung, es gibt nur eine in die Welt hineingebrachte, und zwar vom Beobachter hineingebrachte Ordnung. Das ist sozusagen eine ganz wichtige Grundsatzannahme von Heinz von Förster, die mittlerweile auch in diesen sogenannten Second Order Cybernetics, wo auch diese Theorie hier dazugehört, fundamentale Rolle spielt. Okay, ja.
Durch das gebrachte Zusammenhang mit Chaos.
Ja.
Ist das Chaos jetzt eine Nicht-Ordnung?
Das Chaos, das hier angesprochen wird, ich meine, bitte, Chaos und Kosmos, nicht? Also sozusagen das Chaos und die Ordnung, wenn Sie so wollen, im Universum, das ist, sagen wir mal, eine Entität, die sich jetzt diesen Beschreibungen doch vielleicht entzieht, weil wir keine mathematischen Modelle dafür kennen, zumindest für das Gesamte noch nicht, ne? Vielleicht irgendwann mal, wer weiß, ne? Also das heißt, es kann schon so etwas wie, das wissen wir nicht, es kann so etwas wie universelles Chaos geben, nicht? Also irgendwie grundsätzlich, oder auch stochastische Prozesse, nicht? Also rein zufällige Prozesse sind in höchstem Grad unordentlich und damit auch nicht determiniert, unterscheiden sich also von so einem Chaos. Dieses Chaos hier ist determiniert, das heißt, Sie können mit Hilfe dieser Formel, von jedem Punkt an den jeweils nächsten Punkt hundertprozentig bestimmen. Das ist nicht die Problematik. Die Problematik ist dieses Nicht-Hinauslaufen auf irgendeine Art von Periodizität. Ich komme gleich noch ausführlicher darauf zu sprechen. Bitte. Okay.
Ja? Also könnte das eigentlich auch so interpretieren, also das Beispiel, jetzt, dass es eigentlich nur Ordnungen in der Welt gibt und wir jetzt ausdrücken, welche Ordnung wir nehmen, beziehungsweise ob auch die Ordnung nicht finden.
Ja, Heinz von Förster würde sofort sagen, welche Welt. Ne? Also das Ganze ist eine konstruktivistische Theorie, die davon ausgeht, dass all das, was da draußen als irgendetwas wahrgenommen wird, intern erzeugt wird. Nicht? Also das heißt, auch die Welt ist natürlich, so wie wir sie bezeichnen, ist natürlich eine gewisse Art von Ordnung, die wir sozusagen verwenden, um überhaupt zu Rande zu kommen, und zwar intern, also sozusagen als wir. Also nach dieser Theorie erscheint es uns so, wie wenn da draußen etwas unabhängig von uns existieren würde, das wir aber eigentlich nur als Interpretation erleben. Also als etwas Gemachtes, ein Faktum, ein hergestelltes. Faktum ist der Partizip perfekt von Machen, das wissen Sie, Fazere. Ne? Also auch wenn wir es gelegentlich als empirisches Faktum betrachten, dass es da draußen eine Welt gibt, nicht? Oder wenn ich gegen die Tür laufe, dann tue ich mir weh, und das könnte dann dazu verleiten, dass ich sage, na faktisch, nicht? Da habe ich sozusagen da erlebt, dass es da draußen was gibt. Ne? Auch der Schmerz, auch diese Empfindung des gegen die Tür Laufens wäre in dem Sinne etwas Gemachtes, ein Faktum, etwas Selbstgemachtes.
Okay, also das ist auch natürlich konstruktivistisch, aber das beantwortet nicht, dass es das ein Faktum ist. Also wenn wir kommen, wäre es möglich, dass es ein Gegenstück gibt.
Ja,
Wasserweg. Weil er schreibt zum Beispiel eben, wie wirklich ist die Wirklichkeit, dass es eben nur Ordnungen gibt. Ja. Und er interpretiert das halt eben so.
Ja, ich glaube, da würden sich Heinz von Förster terminologisch vielleicht und Wasserweg nicht ganz treffen. Aber das wäre jetzt natürlich eine Spezialfrage, das müsste man in den Schriften nachprüfen, ob Wasserweg jetzt wirklich mit Ordnung das meint, was Heinz von Förster. Wasserweg war ja doch eher psychotherapeutisch und analytisch orientiert, während Heinz von Förster dann schon sehr mathematisch auch argumentiert hat. Nicht? Also da könnten rein von den Disziplinen her gewisse Unterschiede im Ordnungsbegriff bestehen. Das müsste man dann eventuell
nachprüfen. Wasserweg meint ja die Wirklichkeit erster Ordnung, die für alle verbindlich ist, wie groß, ja, wie schwer ist etwas, und dann die Wirklichkeit, wie wirkt es auf mich, das ist ja ein ganz komplett, ja, anderes Thema.
Also da gibt es eine ganze Reihe von Zusatzannahmen, die da dabei sind, nicht? Die diesbezüglich. Aber ich meine, also dieses ganze konstruktivistische Umfeld wäre sich natürlich grundsätzlich in der Annahme einig, dass das da draußen, was uns als draußen erscheint, ne? Etwas Gemachtes ist, von uns Gemachtes, bitte.
Ich glaube, Verbindung könnte man herstellen, wenn man, ich glaube, das ist auch von Wasserweg, der gesagt hat, die Wirklichkeit zeigt sich dann, wenn unsere Konstruktionen versagen. Ja. Also ich glaube, da treffen sich die beiden, ja, wieder.
Ja. Wenn man so will, nicht? Also wir hoffen, dass es sich dann noch lang zeigt, nicht? Weil wenn unsere Interpretationen versagen, dann gehen wir gewöhnlich zugrunde, nicht? Dann sind wir sozusagen nicht viabel, dann überleben wir nicht in dieser Welt, haben keinen Weg gefunden, mit ihr umzugehen. Nicht? Und wenn das passiert, ist es eher fatal, dann erleben wir nicht lange, dass sozusagen unsere Weltauffassung dem widerspricht, was als Wirklichkeit da vielleicht sozial anders, das heißt von anderen sozial lebenden Lebewesen wahrgenommen wird. Also wir haben natürlich auch da eine gewisse Bandbreite von Interpretationsmöglichkeiten, das wissen wir alle. Manche von uns interpretieren die oder machen sich eine viablere Wirklichkeit als andere, haben kurz gesagt mehr Erfolg beim Überleben. Ja. Da gibt es gewisse Unterschiede, aber wenn sozusagen die Wirklichkeitskonstruktion zu weit von dem abweicht, was irgendwie noch gangbar ist, na, dann gehen wir gewöhnlich vor die Hunde. Dann leben wir nicht lang. Bitte. Ja. Ich komme ja gleich auch drauf.
Weil du jetzt Zeit in dem Mittel so das deterministische Chaos, das ist der erste Begriff, verstehbar, weil verständlich, ja. Das ist berechenbar. Berechenbar, ja. Wenn ich eine Berechnungsformel habe, kann ich jeweils zu jedem Zeitpunkt G den Wert, ja, ausrechnen. Und das chaotische ist immer schon keine Grenze, das ist sozusagen nicht chaotisch, das interpretieren, das geht.
Es läuft auf keinen Grenzwert, also auf keinen Steady State hinaus, wenn Sie so wollen, keinen stabilen Zustand. Ne?
Periodizität, also würde ich jetzt interpretieren, dass ich dann immer in, ja, quasi periodenweise immer ein ähnliches Bild habe. Oder?
Ja, ich habe das vielleicht nicht ausführlich genug erwähnt. Nicht? Also Stabilitäten können unterschiedliche Formen annehmen. Stabilität kann eben so ein Grenzwert sein, auf den die Bevölkerung immer hinausläuft, wie Sie es bei den ersten paar Versuchen gesehen haben. Nicht? Also kann ich mich von oben nähern oder von unten nähern. Es läuft immer auf diesen einen und zwar wirklich einen Grenzwert hinaus. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt grenzwertig an eine Periodizität annähere, nicht? Dass es sozusagen zu seiner Schwingung kommt, die dann als solche stabil ist. Die Schwingung als solche kann auch, also eine Sinuskurve, nicht, wenn Sie das vor Augen haben, das ist eine absolut stabile, regelmäßige Erscheinung. Oder ich weiß nicht, die Abfolge unserer Jahreszeiten, nicht? Das ist eine, zumindest in unseren Lebenshorizonten absolut stabile Erscheinung. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass, weiß nicht, statt dem Sommer ein Winter, oder hoffentlich werden wir es nicht mehr erleben, also dass da sozusagen grundsätzliche Unterschiede entstehen. Das ist sozusagen eine Periodizität, die zwar jetzt nicht einen Grenzwert bildet, die aber doch so stabil immer wieder kommt, dass wir uns halbwegs darauf verlassen können. Während dieses Ding hier überhaupt keine Regelmäßigkeit erkennen lässt. Aber wie gesagt, ich möchte die Kollegin noch fragen, um ihre, und dann komme ich gleich drauf. Ja, bei Populationen. Wobei ich gesagt habe, nicht solche Wachstumsraten, wie wir es hier modelltheoretisch annehmen, finden Sie dann bei natürlichen Populationen kaum jemals, wenn dann für ganz, ganz kurze Momente nur. Nicht? Und dann geht schon wieder ganz anders zu, weil die natürlich auch zurückwirken auf die Entwicklung der Population. Nicht? Okay, gut, jetzt kommen wir endlich zu diesem deterministischen Chaos. Vielleicht vorweg noch die Erinnerung an diesen Edward Lorenz, diesen Meteorologen, der eben versucht hat, mit ein paar Daten sowas wie ein Wettermodell zu erstellen und dabei, ich habe es gesagt, zunächst einmal sich gedacht hat, dass die Nachkommastellen nicht relevant sind für seine Berechnungen. Er gibt einfach, weil es einfacher geht und weil der Computer nicht so lange braucht zum Berechnen, er gibt einfach jetzt nur mal grobe Werte ein. Ne? Hat das durchrechnen lassen, hat eine gewisse Entwicklung bekommen und hat daraus geschlossen, aha, so verhält sich das System. Dann hat er eine Woche später, oder ich weiß nicht wie lange später, kurze Zeit später, diese Werte wieder eingegeben und hat aber leicht andere Nachkommawerte berücksichtigt. Also hat vielleicht ein bisschen genauere Werte eingegeben und siehe da, die Prognosen haben sich jetzt fundamental von den ersten Prognosen unterschieden. Was ihn dazu geführt hat, dass er weitere Tests durchgeführt hat und immer genauer versucht hat, diese Anfangswerte zu setzen. Ja? Und dabei ist er eben dann auf dieses berühmte Schmetterlingsphänomen oder den Butterfly-Effekt gekommen, also Schmetterlingseffekt gekommen, der ihn zu dieser berühmten Aussage gebracht hat, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen kann. Kleinste Anfangsunterschiede, größte Unterschiede bei den Folgen nach nur wenigen Iterationen, also nach nur wenigen zeitlichen Verläufen dieser Entwicklung. Und das will ich Ihnen jetzt vorführen. Ich gehe deswegen zunächst einmal wohlgemerkt mit der Wachstumsrate wieder auf einen Wert zurück, wo noch kein deterministisches Chaos zu erwarten ist und schalte hier eine zweite Entwicklung dazu, die sich von diesem ersten Anfangswert, von diesen 10%, die ich hier angenommen habe, um den Faktor 1,0-7, das heißt um den Faktor 0,0000001 unterscheidet. Das heißt, eine Zahl, die nach dem Komma 7 Stellen hat und an letzter Stelle eine 1 hat. Das wäre jetzt sozusagen diese Entwicklung. Sie sehen gleich, dass die, naja, man sieht es nicht so genau, aber wenn Sie ganz genau hinschauen, sehen Sie, dass diese Linie ein bisschen dicker ist als zuvor, als ich keine Differenz hinzugezogen habe. Das heißt, der Computer berechnet hier bereits einen Unterschied, aber die Entwicklungen verlaufen absolut separat. Also wenn Sie es nicht glauben, dann schalte ich diese eine Entwicklung wieder aus und Sie sehen, dass jetzt statt der schwarzen Linie nur eine rote Linie im Spiel ist, die aber ganz genauso aussieht. Ne? Also verläuft absolut gleich. Ich schalte sie wieder dazu. Also jetzt haben wir eine schwarze und eine rote Entwicklung, die um einen Faktor mit 6 Nullen und einer 1 nach dem Komma auseinanderliegen. Also ein sehr, sehr, sehr kleiner Faktor. Okay. Jetzt steigere ich wieder diese Populations, Also diese Wachstumsrate, und zwar in einem Bereich, wo bereits Chaos zu erwarten ist. Oder ich zeige es Ihnen zunächst vielleicht mit einem höheren Wert. Also hier um 3,2 ist kein Chaos zu erwarten. Die Population zeigt genau die Entwicklung, wie wir zuvor gesehen haben, als es nur eine einzige Entwicklung gewesen ist. Die liegen absolut eng beieinander und die liegen in alle Ewigkeit eng beieinander. Da wird es sozusagen keine Divergenz geben. Wenn ich allerdings jetzt in den Bereich vordringe mit der Wachstumsrate, in dem dieses deterministische Chaos zu erwarten ist, also in einem Bereich von, sagen wir mal, jenseits 3,6, sagen wir 3,7, dann sehen Sie, dass hier am Ende eine Divergenz stattfindet. Das heißt, diese Entwicklung verhält sich sehr, sehr lange nicht divergierend, bleibt beisammen, die Werte sind relativ gleich. Erst im siebten Nachkommabereich verändert sich etwas. Das reicht aber bis hierher nicht, um eine erkennbare Diskrepanz zu schaffen, das heißt, um erkennbare Unterschiede zu schaffen. Erst wenn ich dann eben sozusagen hinreichend viel Wiederholungen durchführe, dann beginnen die zu divergieren. Und dann beginnen sie, und das ist besonders fatal, unter Umständen sehr stark zu divergieren. Das heißt, was der Lorenz eben da entdeckt hat, ist eine Problematik, die eben die mögliche Genauigkeit bei solchen Computermodellen betrifft. Sie können, ich weiß nicht, wenn Sie als Sozialwissenschaftler oder sonst wie ins Feld gehen und irgendwelche Daten feststellen, immer nur eine bestimmte Genauigkeit erreichen. Sie können niemals absolute Genauigkeit erreichen, das dürfte klar sein. Ne? Also was immer Sie für Zahlenmaterial zur Verfügung haben, es wird sich immer um eine in Anbetracht der Möglichkeiten, das können finanztechnische Mittel sein, das können auch, ich weiß nicht, die Anzahl der Forscher sein, die Ihnen zur Verfügung steht. Das heißt, eine in Anbetracht der Möglichkeiten relative Genauigkeit handeln. Ne? Wir kennen sowas wie absolute Genauigkeit. Und diese relative Genauigkeit bzw. diese relative Ungenauigkeit führt eben bei manchen Entwicklungen, und das ist sozusagen das Um und Auf der Geschichte, bei sehr simplen Entwicklungen. Nicht? Hier geht es im Prinzip um zwei Populationen, die sich gegenseitig beeinflussen. Das ist jetzt nichts Dramatisches. In der Natur haben sie, ich weiß nicht, zigfache Beeinflussungen und dann noch in der Zeit vor- und zurückwirkende Beeinflussungen. Also das heißt, ein ungleich komplexeres System. Ne? Selbst bei so simplen Dingen können Sie bereits sozusagen eine prinzipielle Unvorhersagbarkeit aufgrund spezifischer Anfangsgenauigkeitsmöglichkeiten ins Spiel bringen. Ne? Selbst wenn Sie sich noch so bemühen. Ne? Wenn ich das jetzt weiß nicht, noch auf 3,9 oder vielleicht sogar auf 4, dann sind Sie es vielleicht noch deutlicher. Ne? Dann findet diese Diskrepanz bereits hier in etwa seinen Anfang, also viel, viel unmittelbarer, nicht? Und entwickelt sich dann nach einigen weiteren Schritten zu einer völligen, also das lässt sozusagen in keiner Weise mehr erkennen, dass dem die gleichen Anfangswerte oder fast die gleichen Anfangswerte zugrunde liegen. Nicht? Und vor allem auch die gleiche Entwicklung, die gleiche mathematische Formel, die das bewirkt. Das ist sozusagen das Um und Auf dieser ganzen Geschichte. Ich kann jetzt diese Differenz auch noch, um es besonders deutlich zu machen, steigern. Wir können die ganzen Werte da, ich steigere sozusagen auf das Geringste, was dieses Modell erlaubt. Also wir haben jetzt einen Unterschied, einen Anfangsunterschied von 0,9 Nullen und dann eine 1. Also stellen Sie sich so einen Wert vor.
Was ist jetzt der Unterschied jetzt bei dem XT? Bei der Population oder beim Wachstumsfaktor?
Wenn Sie diesen Wert hier, der Unterschied liegt im XT, nicht im Wachstumsfaktor. Der Wachstumsfaktor ist immer der gleiche. Der ist absolut gleich. Der Unterschied liegt im XT hier. Wenn Sie diesen Wert als zum Beispiel 0,1 annehmen, jetzt prozentuell normalisiert gesehen, wenn Sie den als 0,1 annehmen, so wie es hier eingestellt ist, dann würde der zweite Wert einem Wert entscheiden, der um 0,9 Nullen, dann eine 1, größer ist als diese 0,1, die den ersten Anfangswert liefern. Ne? Also stellen Sie sich diese minimale Größe vor, 10 Stellen, das erreichen Sie, was jetzt bei sozialwissenschaftlichen Erhebungen, nie so eine Genauigkeit. Ne? Wenn ich das jetzt wieder mit 4 Also mit einer Wachstumsrate von 4 laufen lasse, sehen Sie, dass auch hier bereits nach der Hälfte der Entwicklung, der hier dargestellten Entwicklungen, eine Divergenz stattfindet. Die aber berechenbar ist. In diesem Modell berechenbar ist, nicht? Aber die natürlich jetzt für Wettervorhersagen zum Beispiel völlig also sozusagen wirklich ein enormes Chaos hinterlässt. Bitte, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich die diesbezüglichen Werte auswendig im Kopf habe, ich kann jetzt das nächste Mal nachliefern, aber wenn ich das recht erinnere, das kann man sicher im Internet irgendwo nachlesen, wenn ich das recht erinnere, dann ist eben mit derjenigen Genauigkeit, die Sie bei aktuell verfügbaren Wetterprognosen, das sind natürlich ein bisschen komplexere Formeln als die hier, das ist klar, aber doch eher ähnlich irgendwie geartet, also diejenige Genauigkeit, die Sie mit 1000 über die Erde verstreuten Messstationen aktuell erzielen können, erlaubt Ihnen eine Wettervorhersage von in etwa 4 Tagen. Das wäre hier Tag 4 in etwa, bis zu dem die Werte nicht so sehr auseinanderklaffen, dass sich damit noch halbwegs vernünftigerweise das Wetter vorhersagen lässt. Nicht? Also das ist sozusagen unsere aktuelle Situation. Wir wissen, bis in etwa 4 Tage haut es hin. Darüber hinaus wird es dann eher unzuverlässig. Nicht? Da kommen natürlich viele Zusatzfaktoren ins Spiel, das dürfte klar sein, aber im Großen und Ganzen erlaubt unsere aktuelle Wetterprognose in etwa 4 Tage Vorhersage. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, dann bräuchten Sie für 11 Tage Vorhersage mit der aktuell vorliegenden Technologie eine Dichte an Wetterstationen auf der Erdoberfläche, die einer Wetterstation pro 5 mm, pro 5 Quadratmillimeter Erdoberfläche entsprechen würde. Also stellen, um die Genauigkeit zu erzielen, die Sie brauchen, um 11 Tage halbwegs zuverlässig vorhersagen zu können. Also eine prinzipielle, und zwar wirklich prinzipielle Unvorhersagbarkeit der Entwicklung. Und das sind noch im Vergleich zu dem, was in der Realität da dauernd vor sich geht, an Zusammenwirkungen noch relativ überschaubare Größen. Die Wettervorhersagen, also die Wetterprognosen, verwenden zwar viele Faktoren, aber sozusagen im Vergleich zu dem, was sie in einer Gesellschaft an Faktoren, an Parametern vorfinden, ist das noch immer gering. Das heißt, im Hinblick auf sozusagen sozialphilosophische Anliegen, zum Beispiel die Gesellschaft gerechter zu gestalten oder die Gleichheit der Einkommensverteilung zu gewährleisten, bewahren Sie dieses Beispiel im Hinterkopf. Ja? Also so, man kann es umlegen, ich weiß nicht, auf den Versuch, Steuerprogression entsprechend anzuheben, wenn eben eine nicht gewünschte Einkommensverteilung festgestellt wird. Nicht? Also Progression der Steuer, wissen Sie, diejenigen, die mehr haben, zahlen mehr Steuern als diejenigen, die weniger haben. Ne? Das hat, so sagt man gerne in der Sozialpolitik, Politik ist keine wissenschaftliche Disziplin, sondern eben eine politische, umverteilende Effekte. In Modellrechnungen mag das so sein, in der Wirklichkeit ist das bei weitem nicht immer so. Da kommen eine ganze Reihe von Zusatzfaktoren ins Spiel, die unter Umständen eben so ein deterministisches Chaos bewirken und damit die Vorhersagbarkeit grundsätzlich begrenzen. Bitte, das heißt andererseits, das möchte ich gleich betonen, überhaupt nicht, dass wir nicht versuchen sollen, Einkommensungleichheiten auszugleichen. Sei es mit Steuermitteln oder sei es mit anderen Mitteln. Das ist sozusagen klar, dass wir daran arbeiten müssen. Nur müssen wir uns der Komplexität bewusst sein, die da im Spiel ist. Der Problematik bewusst sein, die bei solchen Versuchen im Spiel ist. Und wenn Sie jetzt wieder dieses relativ simple Beispiel, ich weiß nicht, der sozialistischen Umverteilung 1917 zum Beispiel heranziehen und sich vor Augen halten, nicht, dann sehen Sie, dass hier mit primitivsten Mitteln im Vergleich zu dem, was hier angedacht wird, versucht wurde, etwas in die Wege zu leiten, was beim besten Willen nicht gelingen konnte. Man könnte aus dieser Sicht vielleicht sogar versucht sein zu sagen, dass da nur unter Anführungszeichen der Stalinismus dabei herausgekommen ist, war vielleicht schon ein Glücksfall für die sozialistische Gesellschaft. verstehen Sie mich nicht falsch, also der Letzte, der den Stalinismus für irgendeinen Glücksfall halten würde, nicht? Aber da hätte noch wesentlich mehr Chaos im Spiel sein können und wesentlich größere soziale Tragik damit verbunden sein. Nochmal, das soll uns nicht davon abhalten, zu versuchen, die Welt zu verbessern. Es soll uns nur darauf aufmerksam machen, dass das ein extrem schwieriges Unterfangen ist. Okay.
Ja, aber genauso kann man auch sagen, weil Sie haben ja vorher gesagt, dass Gleichheit eigentlich nicht wünschenswert ist, in gewissen Modellen. Und da gibt es ja auch sehr viele, die das quasi auch damit die Ungleichheiten rechtfertigen, also dass eigentlich eine Gleichheit nicht mehr wünschenswert ist.
Unterscheiden Sie bitte politische von wissenschaftlicher Diskussion, also das ist einmal der erste Punkt. Zweitens habe ich nicht gesagt, dass Gleichheit nicht wünschenswert ist. Ich habe gesagt, dass es bestimmte Zusammenhänge gibt, in denen unter Umständen, je nachdem, was man sozusagen als Endzweck ansieht, nämlich jetzt zum Beispiel die optimale Nutzung von solchen Ressourcen wie Bars oder Stränden oder auch Hörsälen, in denen es unter Umständen sinnvoll sein könnte, von der Gleichheit abzuweichen. Zu versuchen, wie weit man mit Ungleichheiten kommt diesbezüglich. Aber das betrifft nur ganz spezifische, besondere Zusammenhänge. Und die sozusagen die Begleitfaktoren oder die Begleitannahmen müssen da immer offengelegt werden. Also ich muss sagen, hier und jetzt geht es genau um diese Problematik und sozusagen meine diesbezüglichen Untersuchungen beziehen sich auf diese eine Problematik und das lässt noch nicht, oder wenn, dann nur sehr, sehr bedingt Schlussfolgerung für, ich weiß nicht, übergeordnete sozialphilosophische Fragestellungen zu. Ja? Das ist sozusagen das Um und Auf dieser.
Ja, ich kenne halt solche Theorien. Also,
ja, natürlich.
Aus, wie das eine Einkommensungleichheit
natürlich.
Vielleicht dann auch in gewissen Bereichen die Effizienz.
Ja, natürlich. Ne? Ja. Ich meine, ich weiß nicht, Klassiker ist das Argument, dass ein Anreiz geschaffen wird. Nicht? Das kennen Sie alle. Ne? Also, die ganze wirtschaftsorientierte Reichshälfte, wollte ich fast sagen, also Hälfte unserer Gesellschaft, kommt natürlich immer wieder mit dem Argument, dass sozusagen die auch intellektuellen und unternehmerischen Ressourcen unserer Gesellschaft nur dann optimal zu nutzen sind, wenn entsprechende Anreize vorhanden sind, dass sie genützt werden. Nicht? Also wenn die sozusagen was rausholen können aus ihrem unternehmerischen Risiko, das sie einzugehen bereit sind. Wenn wir diese Anreize abtöten, indem wir eben umverteilen, dann würde das unternehmerische Risiko nicht mehr eingegangen werden und darunter würde die gesamte Gesellschaft natürlich leiden, weil einfach dann keine oder nicht mehr so viele Wirtschaftsunternehmen, wie wir das gewohnt sind, hier unterwegs wären. Ne? Ist natürlich ein Argument, das zu berücksichtigen wäre, keine Frage. Ne? Es gibt auf der anderen Seite genauso gute Argumente und vielleicht sogar noch mehr, die dann doch eher für gewisse Umverteilung sprechen. Das dürfte sein. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Gibt es dazu noch Fragen? Oder was ein Diskussionsbedarf? Können natürlich auch das nächste Mal. Ich, ja?
Mit Unvorhersehbarkeit meinen Sie aber nicht Unberechenbarkeit. Ne? Also ich verstehe das Modell so, dass man sagt, wenn ich den Anfangs
ja,
von dem ich ausgehe oder gewisse Formen habe, nur ganz wenig verändert, dann ist das Ergebnis auf die Zeit gesehen auch nur relativ wenig auseinander.
Bei linearen,
also vorhersehen.
Bei linearen Entwicklungen. Bei solchen Entwicklungen kann das Ergebnis fundamental unterschiedlich
sein. Aber jetzt sage ich unvorhersehbar in dem Sinn, dass ich nicht berechnen kann, ist er nicht, weil ich kann ihn ganz genau ausrechnen, dass wenn ich da um ein Millionstel anders bin, dann hinten noch sehr wohl.
Das können Sie.
Und so zehn Sterne, oder hat mich verwirrt, das hat mich verwirrt, dass ich sage, es ist unvorhersehbar. Ja. Weil jetzt sage ich, vorhersehen kann ich noch eigentlich nichts, also die beste Möglichkeit, etwas vorherzusehen, ist, wenn ich es berechne.
Nochmal.
Berechnen kann ich es ja. Kann ich bei jedem Punkt, nennen Sie mir einen C-Punkt und ich gucke die Berechnungen aus, was da hinten rauskommt. Das
absolut.
Das kann ich alles vorhersehen.
Absolut.
Das ist deterministisch und bleibt deterministisch.
Ja.
Es sei denn, ich rechne nichts, sondern ich setze.
Nein, Sie rechnen. Wir sind beim Rechnen. Ja. Absolut, Sie haben absolut recht. Wenn Sie, und das ist der entscheidende Zusatz, wenn Sie die entsprechenden Anfangswerte haben, beziehungsweise annehmen. Ja. Solange ich mich darauf einige, dass da eine die eine Zahl 0,1 ist und dahinter nichts mehr kommt und die andere Zahl 0,1 plus 0,9 Nullen und dann eine 1, kann ich beide Entwicklungen berechnen. Wenn ich das wiederholt ablaufen lasse, kommt immer wieder das Gleiche raus. Also Sie sehen, da verändert sich absolut nichts. Es ist determiniert, es ist deterministisches Chaos, das hier angesprochen ist. Das Problem ist allerdings, und das ist kein mathematisches Problem, das ist ein, sagen wir mal, wenn Sie so wollen, was ein grundsätzlich sozialwissenschaftliches oder sozialphilosophisches, aber dann eben, wenn man so will, weltinterpretierendes Problem, dass ich einfach diese Anfangsgenauigkeit nie haben kann. Das heißt, beim besten Willen, wie bei diesen Messstationen, die notwendig wären, um nur 11 Tage in die Zukunft, diese Messstation auf je 5 Quadratmillimeter unseres Planeten würde noch immer nicht das Problem ausräumen. Nur wäre es ein bisschen in der Zeit hinausgeschoben. Ich kann dann auf 11 Tage hinaus prognostizieren. Aber danach wird es genauso wieder chaotisch. Das heißt, unendliche Versuche, Genauigkeit herzustellen, führen da nicht weiter. Wir haben sozusagen ein prinzipielles Problem bei diesen Anfangswerten, bei dieser Anfangsgenauigkeit und damit beständig das Problem, so ein Chaos zu riskieren. Das ist der Punkt. Ich möchte Ihnen vielleicht kurz noch auch die, während ich was anderes erzähle, warte mal, wo haben wir das? Auch einen berühmten Plot diesbezüglich vorführen. Wo haben wir das? Hier. Hoffe ich zumindest. Wo bleibt er? Kein Plot. Wo bleibt mein Plot? Irgendwas haben wir da falsch gemacht. Ja, hier ist es. Das ist jetzt ein bisschen. Versucht das ein bisschen kleiner zu kriegen. Schauen wir jetzt. In etwa. Ist vielleicht. Na, das ist es nicht. Das ist das Falsche. Aber das brauchen wir auch gleich. Ja, Sie entschuldigen. Das Chaos. Das Chaos. Ja, diese Sache. Weil ich fürchte, das habe ich jetzt nicht mit, aber ich zeige es Ihnen das nächste Mal. Ganz kurz noch, diese Sache lässt sich natürlich jetzt auch sozusagen anders darstellen, die ich gerade vorgeführt habe. Und zwar indem Sie auf der wir haben jetzt auf der X-Achse, also auf der horizontalen Achse dieser Entwicklung, einfach Zeitschritte abgetragen gehabt. Nicht? Und mit zeitlicher Entwicklung verhält sich diese Geschichte so. Sie können aber auf der X-Achse natürlich jetzt auch einfach die Wachstumsrate abschlagen. Also das heißt, das A oder das G, das sich hier verändert, beginnend von, weiß nicht, von 0 oder von einem bestimmten Wert, der höher wandert, und bekommen damit dann so eine sehr berühmte Grafik, die ich Ihnen das nächste Mal eben zeige, die sehr deutlich erkennen lässt, ab welchen Werten diese ganze Entwicklung zunächst einmal bifurkiert. Bifurkiert heißt uneindeutige Werte erzeugt. Das heißt zum Beispiel so periodisch hin und her schwingt zwischen zwei Werten. Ja? Also da gibt es sozusagen ein Auf und Ab, ein beständiges, zwei mögliche Werte, und dann sich weiter aufspaltet in verschiedene weitere Werte und dann eben beim Wert A ist gleich 4 in etwa ein völliges Spektrum an möglichen Werten bereits erzeugt im Hinblick auf diese Anfangsungenauigkeiten. Und das ist eine sehr berühmte Grafik, die Sie auch im Internet, wenn Sie Logistic Map oder logistische Karte oder ähnliches googeln, sehr, sehr leicht finden. Das ist einfach eine andere Art der Darstellung, das wollte ich Ihnen noch kurz zeigen. Die wird auch gewöhnlich mit diesem Namen logistische Gleichung oder Verhülstgleichung assoziiert. Also nicht das, was ich Ihnen gezeigt habe, diese Entwicklung auf der Zeit abgetragen, wird gewöhnlich als, sagen wir mal, grafische Darstellung der logistischen Gleichung gehandelt oder gehandhabt, sondern dieser Graph, wo die Wachstumsraten an der X-Achse abgetragen werden. Das ist sozusagen das Um und Auf dieser Geschichte. Ich zeige es Ihnen das nächste Mal. Beziehungsweise das können Sie auf meiner Homepage finden, weil mich vorher jemand gefragt hat, was gibt es auf meiner Homepage einfach in dem, ich glaube es gibt ein Applet, das Chaos heißt, und dort gibt es einen Knopf, wo Logistik Map draufsteht. Und wenn Sie dort draufdrücken, entsteht diese Entwicklung, können Sie ganz leicht selbst ausprobieren. Gut. Ja, bitte.
Ja, also eine Frage, deine Anmerkung. Und zwar, der klassische Dämon ist sozusagen das deterministische Chaos mit viel Erleben.
Nein.
Also. Und,
hier geht es um Mathematik, das ist einfach.
Okay. Und Anmerkung, also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Zahl Pi denke, dann ist Pi zwar berechenbar, aber die Zahlenfolge ist vorhersehbar. Also ja. Glaube ich, kann man nicht sagen, weil es berechenbar ist, ist es vorhersehbar. Ich glaube, es gibt sogar einen Unterschied. Weil weder ist die Zahlenreihe total zufällig, noch ist sie nicht berechenbar.
Naja, die Zahl Pi lässt sich eben auch nicht in eine Formel gießen. Was? Sie können nur einen Parameter dafür festsetzen, eben den Parameter Pi. Ja, sie lässt sich, ich meine, wie gesagt, sie können auch diese Werte alle berechnen. Das ist sozusagen, unterscheiden wir zwischen Mathematik, wo ich einfach festsetzen kann, meine Zahl lautet 0,00000 und dann 1. Das ist festgesetzt. Damit habe ich dann auch ausgesagt, dass danach nicht vielleicht doch noch irgendwelche Zahlen kommen. Das ist einfach festgesetzt meine Zahl. Und die Zahl 0 oder die Zahl 0,1 ist auch festgesetzt meine Zahl. Da gibt es keine Anfangsschwierigkeiten, also keine Ungenauigkeitsschwierigkeiten oder Genauigkeitsschwierigkeiten, weil ich das mathematisch rein theoretisch definiert habe. Das ist es. Mehr gibt es nicht. Aber in der Wirklichkeit, haben wir es eben mit Messgrößen zu tun. Nicht? Also wenn Sie eine Population als solche erheben, dann bitte bei einer Population ja, gibt es auch einen Wert, der sozusagen als absoluter gilt. Wenn wir sagen, hier in der Minute XY haben wir genauso viele Einwohner in Österreich oder was auch immer, nicht? Einwohnerinnen, dann haben wir auch einen konkreten Wert, dann wird es solche Probleme auch nicht geben. Aber es gibt sehr viele Zusammenhänge, wo Sie eben solche konkreten Werte dann eben nicht haben. Nicht? Und wenn Sie dann zum Beispiel bei der Berechnung der Steuerprogression irgendwo im Nachkommabereich sagen, okay, hier reicht's, weil ich einfach nicht, was nicht so genau rechnen brauche oder weil ich die Zahlen sowieso nicht so genau zur Verfügung habe, dann haben Sie die Möglichkeit, dass Sie nicht nur kleine Unterschiede in Ihren Berechnungen erzielen, sondern nach einigen Iterationen, also nach einigen Entwicklungen unter Umständen sehr große Divergenzen in der Berechnung haben. Ja? Divergenzen, die sich dann, und um das geht es ja immer nicht, also sozusagen auf das hinzuschauen und zu sagen, aha, hier offensichtlich deterministisches Chaos und deswegen hier Divergenzen, ist, sagen wir mal, eine analytische Sache. Das Problem ist, dass Sie sozusagen als Wissenschaftler sehr oft einfach Daten haben, von denen Sie nicht wissen, wie sie genau entstanden sind. Und wenn Sie da große Unterschiede sehen in den Daten, kommen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf die Idee, dass die eigentlich sehr, sehr, sehr ähnliche Anfangswerte als Basis haben. Nicht? Und noch dazu eine einzelne Entwicklungslogik zur Basis haben. Nicht? Das ist sozusagen das Problem dahinter. Verstehen Sie? Oder ist das? Also einerseits mathematische Größen, die als solche natürlich immer determiniert sind und immer auch bis in die unendlichste Stelle, ja, berechenbar und immer gleich berechenbar. Andererseits diese Größen, die wir eben zum Beispiel im Zusammenhang der Berechnung von Steuersätzen und Ähnlichem mehr zur Verfügung haben. Ja. Ja, wir werden noch des Öfteren darauf zurückkommen. Behalten Sie eine Sekunde, behalten Sie im Auge, dass es sich um die Folgen von zusammengesetzten Entwicklungen handelt.
Bei diesem Beispiel, wir haben jetzt bei 10 Nullen und dann 1 gehabt.
Ja.
Wenn man zum Beispiel 20 Nullen und dann 1.
Probieren Sie es aus.
Würde dann das deterministische Chaos erst später anfangen.
Ja, ja. Okay, gut, dass Sie mich daran erinnern. Es gibt etwas, es gibt sozusagen eine Maßzahl, an der sich die relative Vorhersagbarkeit abschätzen lässt. Und zwar die Vorhersagbarkeit diesbezüglich, ab wann denn, ab der wievielten Entwicklung in etwa mit einer solchen maßgeblichen Divergenz zu rechnen ist. Nicht? Also wenn Sie hier, jetzt habe ich es nicht mehr, wenn Sie sich erinnern, bis zur Hälfte in etwa hat es gepasst. Da war kein großer Unterschied festzustellen. Ab der Hälfte in etwa gibt es Divergenzen. Und man könnte jetzt sagen, okay, ich betrachte nur die Zeiträume, in denen es keine Divergenzen gibt, und dann habe ich auch keine Probleme. Nicht? So wie bei der Wettervorhersage. Ich sage, meine Vorhersage gilt die nächsten 4 Tage. Darüber hinaus kann ich nichts sagen, und damit habe ich auch keine jetzt allzu großen Probleme. Ne? Diese Maßzahl, die eben über die relative Vorhersagbarkeit von solchen Entwicklungen Auskunft gibt, ist das sogenannte Ljapunow-Exponent. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon davon gehört. Ein russischer Mathematiker namens Ljapunow. Fragen Sie mich nicht, wie der jetzt wieder mit dem Vornamen geheißen hat. Aber Sie finden den sofort im Internet. Der ist sehr bekannt. Ne? Hat eine Berechnungsmethode entwickelt, um festzustellen, in welcher Zeit, in der sogenannten Ljapunow-Zeit, der schreibt sich so.
Das ist ein A hier.
Ljapunow. L. J. Also unterschiedlich transkribiert. Nicht? Sie wissen, aus dem Zyrillischen manchmal mit J transkribiert und einem W am Schluss, manchmal mit Y transkribiert und einem V am Schluss, aber Sie finden ihn unter all diesen Bezeichnungen. Ne? Ljapunow. Dieser berühmte Ljapunow-Exponent beziehungsweise seine Inversion, die sogenannte Ljapunow-Zeit, gibt darüber Auskunft, innerhalb welcher Zeit bei solchen Entwicklungen eben noch nicht mit einer maßgeblichen Divergenz zu rechnen ist. Also das heißt, innerhalb welcher Zeit ich halbwegs mit einer spezifischen Anfangsgenauigkeit zu Rande komme. Da steckt natürlich eben die Anfangsgenauigkeit drinnen in dieser Berechnung, und da steckt dann auch die jeweilige Formel drinnen in dieser Berechnung und die Wachstumsrate und vieles mehr. Und es gibt darüber Auskunft, wie schnell ich eben mit solchen Divergenzen zu rechnen habe. Also Ljapunow-Exponent würde sowas wie Vorsicht signalisieren, ne, bei zusammengesetzten Entwicklungen. Vorsicht, hier kann es nach dieser und dieser Zeit zu maßgeblichen Divergenzen kommen. Das ist das Wichtige dabei. Okay. Etwas anderes möchte ich Ihnen heute noch zumindest anfänglich zeigen. Hier kein ganzes Bild. Was sag ich mal? Na, das war falsch. Na. Okay. Bitte, es geht sowieso hier um diesen Plot und nicht um die Fläche so sehr. Die ist relativ unwichtig, aber ich habe es dazu genommen. Ich lasse es mal laufen und Sie sehen, was passiert. Vielleicht kann jemand von Ihnen das bereits. Passiert gar nichts, was seltsam ist. Es sollte nämlich was passieren. Was haben wir für ein Problem? Ich fürchte, ich habe das Ganze jetzt abstürzen lassen. Ich starte es nochmal. Ach Gott, wie komme ich hier auf den Arbeitsplatz? Kennt sich jemand mit dem Windows XP aus? Zubehör? Nein. Ah doch, Windows Explorer, das ist eine gute Idee. Aber da ist der Arbeitsplatz. Okay. Nächster Datenträger. Na. Aus irgendwelchen Gründen will der nicht. Ja, das. Okay. Versuch. Okay. Wir versuchen es nochmal, das Ganze, ja. Schaut besser aus. Okay. So. Okay. Lassen wir das einmal laufen. Weiß jemand, um was es sich handelt? Will jemand einen Interpretationsversuch wagen?
Schaffen soll, wenn ich das
ganz richtig. Ja. Ganz richtig, okay. Ja, es steht ja auch da. Nicht? Das ist eine berühmte sogenannte Räuberbeute-Simulation. Bitte, wir haben bei dieser Formel hier eine Entwicklung gehabt, die sich selbst ihr eigenes Feedback liefert, nämlich mit diesem Teil auf diesen Teil, der sozusagen auf diesen Teil wirkt. Das ist eine Formel, wenn Sie so wollen, einer einzigen Entwicklung, die in sich selbst ein Feedback erzeugt, das diese Entwicklung eben beeinflusst. Wir können diese beiden Entwicklungen freilich analytisch trennen, indem wir einerseits menschliche Populationen und andererseits Nahrungsmittelproduktionen betrachten. Das ist aber eine analytische Trennung. Analytische Trennungen sind so wie die Herstellung von Ordnung immer künstliche Entscheidungen. Entscheidungen, die von Wissenschaftlern vorgenommen werden, bestimmte Entwicklungen, die festgestellt werden, auseinander zu dividieren, zu analysieren, sie in einzelne Bestandteile aufzulösen. Wir haben ja davon gesprochen, die Analyse, also die wissenschaftstheoretische Grundannahme, dass wir eben die Bestandteile der Welt als solche einzeln beobachten können und ihre Wirkung dann zusammensetzen können, um damit eine Erklärung für die Welt zu finden, ist eine uralte, die, aus Sicht des heutigen Kenntnisstandes mit Vorsicht genossen werden muss. Ne? Das heißt, es geht um Entwicklungen, die analytisch auseinandergenommen werden. Hier haben Sie eine Entwicklung, die analytisch, ich betone, in eine Räuberpopulation, hier Wölfe, und eine Schafpopulation getrennt wird. Es liegt auch nahe, nicht? Also wir unterscheiden ja die Phänomene in der Natur auch nach Schafen und Wölfen. Wir sagen ja nicht, das sind alles Tiere oder Säugetiere oder was auch immer, sondern wir trennen, wir differenzieren und betrachten die Dinge an sich für sich. Haben lange Zeit natürlich auch jetzt, die Population oder die Wachstumsrate der Schafpopulationen als solche gemessen und auf der anderen Seite die Wachstumsraten der Wölfe als solche gemessen und sind erst vor noch nicht allzu langer Zeit darauf gestoßen worden, dass die natürlich sehr fundamental zusammenhängen. Ja? Und damit eigentlich eine Gesamtentwicklung, eine ökologische, wenn Sie so wollen, Entwicklung abgeben, die ein, wenn man so will, ein zusammengestelltes, ein System erzeugen. Ja? Ein System mit unterschiedlichen Komponenten. Das heißt, dieses hier unterscheidet sich von diesem hier nur durch die analytische Entscheidung, hier von zwei Populationen zu sprechen, die allerdings sich gegenseitig ebenso Impulse liefern, anhand deren sich ihre Entwicklung eben verändert oder eben nicht verändert. Ja? Das heißt, die beeinflussen sich gegenseitig. Das ist eine sehr simple Sache. Sie kennen das alle. Es gibt in einer bestimmten Region, die vielleicht irgendwie geografisch künstlich abgegrenzt ist, sei es durch Flussläufe oder durch bestimmte Täler in den Bergen oder ähnliches mehr, es gibt Schafe und es gibt eben Wölfe, die Schafe fressen. Die Schafe vermehren sich mit einer gewissen Populationsrate, also mit einer gewissen Wachstumsrate, und die Wölfe vermehren sich mit derjenigen Rate, mit der sie eben auf Schafe, die sie fressen können, stoßen. Ja? Und die Schafe dezimieren sich dadurch, dass sie von Wölfen gefressen werden, und die Wölfe dezimieren sich dann, wenn sie keine Schafe finden, die sie fressen können. Ja? Das ist im Prinzip das Prinzip dieser Geschichte. Ja? Sie haben hier Anfangswerte, die sehen Sie nicht, oder ich kann es nochmal, weil das einfach bloß groß ist. Sie haben hier Anfangswerte, die hier eingetragen werden können, von 20 Schafen und 2 Wölfen auf dieser grünen Fläche. Ja? Sie haben eben bestimmte Parameter, die darüber Ausschlag geben, das Mathematische braucht Sie im Prinzip jetzt nicht interessieren, aber die darüber Auskunft geben, wie schnell sich die einen vermehren, wie schnell die anderen verhungern, wenn sie eben nicht genug Nahrungsmittel finden, wie schnell die ersten gefressen werden, wenn eben eine entsprechende Zahl von Wölfen vorhanden ist, und wie schnell die Wölfe sterben, beziehungsweise habe ich schon gesagt, wenn sie eben nicht genug Futter finden. Also wir haben im Prinzip vier Parameter, die sich gegenseitig beeinflussen. Ursprünglich 20 und 2, also 20 Schafe, 2 Wölfe, das sehen Sie hier am Anfang dieser Entwicklung. Die blaue Linie ist ein bisschen höher als die der Wölfe. Nicht? Und offensichtlich, wenn Sie ganz genau schauen, aber das sehen die hinteren von Ihnen vielleicht nicht so genau. Tut mir leid, wir sind bereits über der Zeit. Offensichtlich vermehren sich die Schafe zunächst einmal, weil es sehr wenig Wölfe gibt, sehr schnell, erreichen eine sogenannte Carrying Capacity, also eine Umweltkapazität. Die Umwelt besteht hier aus Wölfen. Die Wölfe haben sich ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil es sehr viele Schafe gegeben hat, enorm vermehrt, bis zu einem Punkt, wo sie eben die Schafe wieder zu dezimieren beginnen, die Schafpopulation fällt und damit fällt natürlich auch wieder die Wolfspopulation. Bitte behalten Sie das mal im Auge, ich komme genau hier drauf, das nächste Mal zu sprechen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.